Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts. Knieschmerzen gehören zu den häufigsten orthopädischen Beschwerden, die in Deutschland so auftreten. Genaue Zahlen dazu, wie viele Menschen davon betroffen sind, die gibt es gar nicht auf dem Papier. Es gibt nur Schätzungen. Ja, und diese gehen davon aus, dass es rund 10 Millionen Menschen hierzulande sind, die regelmäßig unter Schmerzen und Beschwerden im Knie leiden. Häufig und vor allem auch mit zunehmendem Alter steckt dahinter eine Arthrose oder ein Knorpelschaden. Knorpel ist eigentlich dafür da, dass Gelenke reibungslos funktionieren, dass alles gut gleitet, dass nichts hakt und hängt im Gelenk, wenn man es bewegen möchte. Wenn dann so ein Knorpelschaden oder eine Arthrose vorliegen und die Schmerzen, die Beschwerden damit immer schlimmer werden, dann fragen sich viele Betroffene, was soll ich jetzt tun? Und nicht selten, gerade bei der Arthrose, kommt das Thema dann ganz schnell auf den Gelenkersatz. Und davor haben viele Sorgen. Doch ein solcher Gelenkersatz, eine Operation, die damit verbunden ist, ist nicht die einzige Therapieoption in einem solchen Moment. Es gibt noch einige mehr. Dr. Tobias Jung ist Oberarzt und Sektionsleiter Kniechirurgie und Sporttraumatologie an der Berliner Charité und er berät jeden Tag Patienten bei der Frage, was denn nun das Beste für ihr Knie ist. Und genau darüber möchte ich auch heute mit ihm im Podcast sprechen. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz herzlich Sie, Herr Jung. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch dabei zu sein.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das betrifft auch tatsächlich viele, weil man oft in eine Situation kommt, wo man dann nicht mehr so ganz genau weiß, was mache ich denn jetzt mit meinem Knie und meinen Schmerzen und was ist denn schon nötig und wo kann ich noch abwarten. Aber das wollen wir gleich alles besprechen. Erstmal möchte ich kurz von Ihnen nochmal erklärt bekommen. Ich habe es schon angedeutet, das ist oft das Thema bei Arthrose und beim Knorpelschaden. Vielleicht können Sie uns nochmal erklären, was ist denn eigentlich genau die Arthrose und was ist genau ein Knorpelschaden und wo unterscheiden Sie da als Mediziner?
Ja, grundsätzlich bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie beide Begriffe getrennt voneinander erwähnen und betrachten. Denn häufig wird das insbesondere auch in den Medien oder generell in den Zeitungen oder zum Beispiel in der Apothekenrundschau alles in einen Topf geschmissen, was etwas unglücklich ist, weil beides unterschiedliche Erkrankungen sind, wenn man das so sagen darf. Aus einem lokalen Knorpelschaden kann theoretisch eine Arthrose entstehen. Wobei hierbei aber zu unterscheiden sind, dass der lokale Knorpelschaden als solches primär häufig eine mechanische Ursache hat. Er kann natürlich auch degenerativ bedingt sein, währenddessen die Arthrose als solches schon ein generalisiertes Krankheitsbild ist, bei dem es nicht nur eine gestörte Mechanik des Gelenkes vorliegt, sondern auch enzymatische und biochemische Prozesse in dem jeweilig betroffenen Gelenk. Das häufigste ist zum Beispiel das Hüftgelenk oder auch Kniegelenk, vonstatten gehen, wo neben einer gestörten Mechanik auch die Enzyme kontinuierlich eine Entzündungsreaktion und den Knorpel weiterhin abbauen. Und das ist beim lokalen Knorpelschaden nicht der Fall. Und daher ist hierbei auch eigentlich vom Therapieansatz her ein großer Unterschied.
Das heißt, um nochmal zusammenzufassen, also ein Knorpelschaden entsteht zum Beispiel, wenn ich jetzt mich beim Skifahren blöd anstelle oder bei einer anderen Sportart und eben mein Knie verletze, dann kann daraus ein Knorpelschaden entstehen. Und Arthrose ist tatsächlich irgendwie eine, wie Sie sagen, systemische Erkrankung, die nicht unbedingt mit einem Sportunfall zusammenhängt? Oder was sind Ursachen für Arthrosen und eben auch für einen Knorpelschaden?
Genau. Der lokale Knorpelschaden, passend, kann posttraumatisch sein, kann genau auf ein Ereignis zurückzuführen sein. Sie haben den Skiunfall oder Fußball, Basketball oder ähnliche Ereignisse, die man sich im Kalender quasi rot markieren kann. Und die Arthrose ist etwas, was dann im längerfristigen Verlauf langsam entstehend theoretisch aus einem lokalen Knorpelschaden hervorgehen kann. Und deswegen richtet sich auch zuletzt in den letzten Jahren vermehrt die Aufmerksamkeit auf die Therapie von solch lokalen Knorpelschäden, um gerade dann dieses Vollbild des generalisierten Knorpelschadens und dann der generalisierten Arthrose zu vermeiden.
Das heißt, ein Tipp schon mal sozusagen, bevor wir überhaupt bei der eigentlichen Therapie ankommen, ist, wenn ich Schmerzen im Knie habe, und Sie sind jetzt nun mal Knieexperte, was gilt sicherlich auch für viele andere Gelenke, dann möglichst doch schnell mal zum Arzt gehen und mal draufschauen lassen und nicht eben, wie das, also zumindest auch ich schon mache, wird schon wieder und dann wird es auch mal wieder für ein paar Wochen und dann tut es mal wieder weh. Das ist absolut schon mal die falsche Strategie.
Nein, nein, nein. Also ich finde das erstmal grundsätzlich die doch viel sympathischere Charaktereigenschaft, dass man erstmal selber schaut, inwieweit die Selbstheilungskräfte oder es vielleicht auch einfach nur eine kleine Verrenkung oder ähnliches ist oder schlecht geschlafen, bevor man dann direkt schon am zweiten Tag als Schlagwort Hypochonder, man dann sofort beim Orthopäden aufschlägt und sagt, ich habe ganz, ganz schlimme Knieschmerzen. Nein, nein, also grundsätzlich ist die Analyse wichtig. Man sollte, wenn es ein wiederkehrender Bezug zum Beispiel besteht, das heißt, immer bei der gleichen Belastung nach irgendwie 1500 Meter laufen oder nach 4000 Schritten, wir haben ja mittlerweile alle unsere Schrittzähler im Handy oder in der Uhr, kommt dann der gleiche Knieschmerz. Das wäre zum Beispiel ein typisches Symptom, dass ein Überlastungsproblem besteht, was man abklären sollte. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass auch regelmäßig in den beiden großen Sprechstunden, die wir jede Woche machen, wir Patienten haben, die mit Knieschmerzen kommen, wo die Probleme aber gar nicht im Knie liegen, sondern ganz häufig im unteren Rücken oder sogar auch im Hüftgelenk beheimatet sind, sodass man hierbei durchaus erstmal in der Analyse genau aufpassen muss, wo ist eigentlich das Problem? Ist das ein reines Knieproblem oder ist das vielleicht einfach nur ein chronisches Rückenproblem? Und deswegen heißt nicht jeder Knieschmerz gleich Knieoperation.
Wenn man da Ihnen zuhört, dann ist jetzt die nächste Frage, die ja schon so in Richtung Therapieoptionen bei mir zielen soll, vielleicht auch gar nicht mehr so einfach, weil man immer erstmal gucken muss, wo kommt eigentlich das Problem her. Ich will es trotzdem mal probieren, weil ich habe ja unseren Zuhörern versprochen, sie machen das jeden Tag und wer jetzt eben Schmerzen im Knie hat, der kann jetzt vielleicht durch den Podcast ein bisschen lernen, in welche Richtung es geht. Ich habe so beim Vorbereiten gemerkt, naja, wenn man Arthrose und Knorpelschaden sich anguckt, da kommen dann doch oft auch sehr ähnliche Therapieoptionen in Frage, also zumindest auf lange Sicht. Ich glaube, man kann die so ein bisschen einteilen in konservativ und medikamentös, dann eben im schlimmsten Fall auch eine Prothese oder eben die sogenannte Knorpelzelltransplantation, die nicht ganz so bekannt ist, die Sie aber auch an der Charité anwenden und für sehr, sehr gut, zumindest in manchen Fällen, befinden. Ich würde gern sozusagen einfach mal Reihe nach diese Therapieoptionen, die ich habe, durchgehen. Und Sie können ja immer so ein bisschen sagen, ob es für einen Knorpelschaden oder für die Arthrose besser ist oder für beide. Fangen wir doch mal mit der konservativen an. Also, wie ist da so der Nutzen belegt? Was bietet sich da wirklich an? Ist es die Physiotherapie? Sind es die Einlagen im Schuh? Ja, wo kommen dann Sie mit Ihrer Therapie an die Grenzen in dem Bereich? Erzählen Sie mal.
Also grundsätzlich ist die konservative Therapie beim Knorpelschaden als auch bei der Arthrose durchaus ein probates Mittel. Grundsätzlich ist hier einfach tatsächlich aber zu unterscheiden, wenn wir einen tiefgreifenden Knorpelschaden haben, das heißt einen tieferen Defekt, der wird von alleine nicht zuheilen. Das heißt, das schafft unser Körper nicht. Und hierbei müssen wir ihn dann unterstützen. Währenddessen bei der Arthrose wir einen Zustand haben, der in irgendeiner Form voranschreitet. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, unaufhaltsam voranschreitet, der aber in der Dynamik beeinflussbar ist. Und das ist einfach der Unterschied. Den lokalen Knorpelschaden können wir lokal behandeln. Das ist wie ein Straßendefekt im Teer, ein lokalisiertes, umschriebenes Loch, was man gut auffüllen kann mit einem Ersatzgewebe, währenddessen wir bei der Arthrose ein komplett Totalschaden der Straße haben, wo wir aber noch über einen längeren Zeitraum eine Nutzung bewerkstelligen können. Und hierbei ist Bewegung tatsächlich eine wichtige Therapieform. Das heißt, wenn wir das Gelenk bewegt bekommen, ist das der Beginn der Therapie. Das ist ganz typisch für Arthrosepatienten, dass sie morgens, wenn sie aufstehen, einen sogenannten Anlaufschmerz haben. Und wenn sie dann das Knie einige Male durchbewegt haben, Und die sogenannte Pumpe für die Synovia, wenn wieder Gelenkflüssigkeit, Gelenkschmiere produziert wurde, läuft das Gelenk dann letztendlich wieder glatter. Man muss sich ja den Knorpel so vorstellen, wie man kann sich das am besten mit so einer Art die beiden Gelenkflächen wie zwei Götterspeisen vorstellen, die ein wenig Wasser zwischendrin haben und das ist letztendlich die Schmiere und die gleiten wunderbar übereinander. Und wenn wir dann eine Arthrose haben, haben wir halt einfach keine Götterspeise mehr, sondern haben einfach zwei harte Brötchen, die übereinander reiben. Und wenn man sich das mal so vorstellt, dann kann man sich, dann tut ja alleine bei der Vorstellung schon die Bewegung weh, wenn man diese Brötchen versus Götterspeise übereinander gleiten lässt. Und deswegen ist neben der Bewegung potenziell hervorzuheben, dass gewisse physiotherapeutische Übungen helfen können. Es gibt entzündungshemmende Medikamente, die man einnehmen kann. Man kann durch Ernährung beeinflussen. Wir wissen mittlerweile, dass die basische Ernährung, das heißt, das ins basische Milieu verändern, vielen Patienten helfen kann. Das Körpergewicht spielt eine Rolle. Die Statik, das heißt, die Achse des Gelenkes ist ganz entscheidend, wenn wir zum Beispiel eine Arthrose am Kniegelenk, vor allem auf der Innenseite haben und zudem eine Fehlstellung, ein U-Bein-Typ, ähnlich, ich weiß nicht, ob die Hörer noch an Pierre Lebasque denken, an den bekannten Fußballer der Weltmeistermannschaft von 1990, der so ein Paradebeispiel für einen Fußballer mit U-Bein ist. Natürlich ist gerade in solchen Gelenken, wenn so eine massive Überlastung auf der Innenseite besteht und in diesem Fall auch dort dann eine Arthrose besteht, das deutlich schmerzhafter, als wenn die Arthrose an der Außenseite bestehen würde. Das heißt, Ernährung, Bewegung, Körpergewicht und Beinachse sind relevante Dinge, die man auch konservativ gut beeinflussen kann.
Wie sind da so die Erfolgsaussichten und wann ist dann irgendwann der Punkt gekommen, wo auch Sie dann sagen, Mensch, so geht's jetzt nicht mehr? Ist das dann nur der Leidensdruck des Patienten oder gibt es auch irgendwie, ja, wenn der Knorpel so und so weit abgetragen ist? Genau, also wie sind die Erfolgschancen und wann muss man dann doch weitergehen in der Therapie?
Also Erfolgschancen, dass man jetzt ich eine genaue Prozentzahl nennen kann, geht leider nicht. Ganz wichtig ist zu sagen, wir operieren keine Röntgenbilder oder keine MRT-Bilder. Das ist tatsächlich eine individuelle Geschichte. Wir haben zum Teil Leistungssportler, Balletttänzer, die schwerste Veränderungen in manchen Bereichen ihres Gelenkes haben, aber aufgrund einer guten Kompensation weiterhin ihrem Beruf oder ihrem Sport nachgehen können. Dann haben wir wiederum Patienten, die vom Röntgenbild oder vom MRT nur geringe Veränderungen haben, aber einem mitteilen, dass ihre Lebensqualität in irgendeiner Form so weit beeinträchtigt ist, dass sie eigentlich nicht mehr weiterleben wollen, wenn sie weiterhin diesen Knieschmerz erleben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir therapieren keine Röntgenbilder und MRT-Bilder, sondern wir therapieren die Beschwerdebilder der Patienten. Da ist natürlich die Diagnostik ein gewisses Kriterium, aber die Art und Weise, wie der Patient ins Untersuchungszimmer kommt, die Art und Weise, wie er beschreibt, wie sein Lebensalltag besteht, ob er noch viel laufen kann, ob er eigentlich fast nur noch das Fahrrad verwendet, die Beschreibung der Beschwerden im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit, all diese Dinge nehmen Einfluss und geben ein wichtiges Gesamtbild ab, bevor man dann die Entscheidung fällt, ist das noch ein Patient, der für die konservative Therapie noch geeignet ist, oder ist das gegebenenfalls schon bei diesem Leidensdruck ein Patient, wo man dann nach einem vorhergehenden konservativen Weg dann die Operation empfiehlt. Wichtig ist, wir müssen vor jeder Operation sicherstellen und auch mittlerweile dokumentieren. Dafür sind wir behandelnden Orthopäden, Unfallchirurgen, die ich Operateure letztendlich verpflichtet zu dokumentieren, dass der Patient eine ausreichende konservative Therapie vorher durchlaufen hat.
Okay. Und jetzt haben Sie schon die Pro also Operationen angesprochen. Das ist ja dann, glaube ich, im weitesten Sinne die Prothese. Die andere Variante, von der ich gesprochen habe, die Sie auch an der Charité anwenden, ist die sogenannte Matrix-assoziierte autologe Knorpeltransplantation. Das ist schon ein sehr kompliziertes Wort. Vielleicht können wir mal schauen, für wen sich denn was anbietet. Oder vielleicht erklären Sie uns erstmal, was diese Knorpelzelltransplantation ist. Und wie man dann entscheidet, wer was bekommt und was Sinn macht.
Okay, also Wenn wir jetzt also diesen Symptomkomplex Arthrose, wenn wir jetzt wieder zu dem Knorpelschaden, wenn wir quasi jetzt einige Schritte zurückgehen, zum lokalen Knorpelschaden jetzt rüberspringen, gibt es hierbei Einteilungen, die größenabhängig sind und auch von der Lokalisation im Kniegelenk abhängig sind, wo immer wieder die matrixassoziierte Knorpelzelltransplantation ein guter Behandlungsweg ist. Es gibt von der AG Geweberegeneration der DGOU, das ist unsere Fachgesellschaft, jetzt auch erst 2021 eine neue Leitlinie oder Empfehlung, wo weiterhin ein Größenbezug hergestellt ist. Das heißt, in Abhängigkeit der Größe des lokalen Knorpelschadens oder des lokalen Knorpelknochenschadens gibt es gewisse Therapieempfehlungen. Und auch wenn die Knorpelzelltransplantation vom Gewebetyp her den ähnlichste oder das Regenerationsgewebe dem Hyalinknorpel am ähnlichsten ist, ist das nicht für alle Größen empfohlen. Einfach weil der Aufwand relativ groß ist, das auch potenzielle Risiken für den Patienten, aber es ist allgemein anerkannt, dass ab der Größe von 2 Quadratzentimetern, das ist also so ungefähr 1 Euro-Stück groß, wenn wir so einen Knorpelschaden haben, ist diese Knorpelzelltransplantation eine sehr gute Therapieform. Hierbei ist ganz wichtig, in einem ersten Operationsschritt werden den Patienten Knorpelzellen entnommen, die dann extern in dem Zelllabor der jeweiligen Firma vervielfältigt werden und dann nach einem Zeitraum von 3 bis zu 7 Wochen, in Abhängigkeit des Herstellers, dann in einer zweiten Operation dem Patienten wieder in das Gelenk zurückgegeben werden.
Wie sieht das praktisch aus? Das wird dann sozusagen da reingespritzt und wächst dann sozusagen wieder an. Und Sie sprachen eben auch von Risiken. Das interessiert ja potenzielle Patienten immer besonders. Was sind dann dabei die Risiken?
Also grundsätzlich ist die Zelltransplantation, wenn man das mit anderen orthopädischen Eingriffen vergleicht, sehr risikoarm. Das sind in der Regel in geübten Händen alles minimalinvasive Therapieformen. Das heißt, wir sagen dazu arthroskopisch. Das heißt, es wird über kleine Stichinzisionen in dem jeweiligen Gelenk wird eine Kamera eingebracht und dann ebenfalls über 5 mm große Inzisionen werden dann die Instrumente und dann schließlich die Zellen eingebracht. Im Rahmen der ersten Operation, was ein kurzer Eingriff ist, der so etwa 10 bis 15 Minuten dauert, wird das gesamte Gelenk dargestellt, visualisiert. Es werden Fotos gemacht, die nachher der Patient auch bekommen kann, wo auch einfach nochmal der Gesamtzustand des Gelenkes überprüft wird. Es wird der Zustand der Menisken, das heißt des Puffergewebes im Gelenk und des Bandapparates kontrolliert und dann wird der Knorpelschaden, der besteht, nochmal genauer auch untersucht mit Tasthaken und anderen Instrumenten. Und dann werden in der Regel 2 oder manchmal auch 3 kleine Knorpelknochenzylinder aus nicht belasteten Bereichen herausgestanzt. Und hierbei dann das sind so kleine Stanzdefekte, die kreiert werden. Und diese kleinen Zylinder, die haben Durchmesser von 4,5 Millimetern, werden dann zur Firma geschickt. Und die Operation ist, wie gesagt, dann nach ja, eigentlich maximal 15 Minuten abgeschlossen. Die Patienten laufen 1 Woche an Gehstützen maximal und können danach sogar nochmal für den Zeitraum bis zur zweiten Operation sogar auch in ihren Beruf wieder zurückkehren. Und dann kommen die Patienten zur zweiten Operation, zur eigentlichen Knorpelzelltransplantation. Und hier wird dann im Rahmen des zweiten Eingriffs der Defekt mit Instrumenten sauber dargestellt, sauber debridiert. Das heißt, die instabilen Knorpelanteile werden entfernt und es wird auf eine bestimmte Fläche der Grenzschicht zum Knochen, der Defekt runterpräpariert. Das ist ähnlich, wie wenn man das mit der Rasenfläche vielleicht vergleicht, wo man in einem bestimmten Bereich wieder einen neuen Rollrasen ausbringen möchte. Das heißt, man nimmt die obere oder bis zur unteren Grasfläche, wo die Grassode ist, das entfernt man, sodass man dann eine saubere Erdschicht hat, die direkt in dem Wurzelbereich des Rasens liegt. Und auf diese Knochenschicht dann, wenn man jetzt wieder zurück zum Gelenk geht, werden dann in Abhängigkeit des Herstellers, entweder gibt es einen Hersteller, der ähnlich wie ein Epoxidharz, so ein Zwei-Komponenten-Gel, was man dann aufspritzt, oder ein anderer Hersteller hat Kügelchen. Und jedes Kügelchen hat schon bereits etwa 200.000 Knorpelzellen, die dann auf dem Defekt aufgetragen, symmetrisch verteilt, dann im Laufe der folgenden Wochen den neuen Knorpel bilden.
Was da, glaube ich, wichtig ist, weil Sie jetzt ein paar Mal Firma gesagt haben, es ist aber eine ganz offizielle Kassenleistung. Also das ist einfach sozusagen die Technik dahinter, die eben stattfinden muss. Das heißt, Krankenkassen zahlen das. Wenn man Ihnen jetzt zuhört, das klingt zwar sehr technisch und kompliziert, aber natürlich ist es irgendwie gefühlt erstmal besser, wenn da Knorpel nachwächst, als wenn man eben das Gelenk direkt mit einer Prothese austauschen oder ersetzen müsste. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, es wird aber gar nicht so oft angewendet bisher. Liegt es daran, weil es nicht bekannt ist oder weil tatsächlich die Patienten, die sich dafür eignen, sehr viel weniger sind als für eine Prothese?
Jein, muss ich da leider antworten. Also die Knorpelzelltransplantation ist so gesehen eigentlich ein Verfahren, was schon älter als 30 Jahre ist. Ist eigentlich schon auch mittlerweile in der dritten Generation. Wir haben eigentlich heutzutage mit dieser Matrix-assoziierten Knorpelzelltransplantation oder Knorpelzelltransplantation 3.0 ein sehr sicheres, etabliertes Verfahren, was durch viele Studien bewiesen hat, dass es einen Nutzen hat. Das ist aber leider immer noch, auch zum Teil bei den Kollegen, die noch nicht ganz dran glauben wollen, dass der sich bildende Ersatzknorpel nicht nur eine Zeitüberbrückung ist, sondern gegebenenfalls auch für einen längeren Zeitraum tatsächlich jegliche weitere Therapie überflüssig macht. Und wir haben halt bisher jetzt mit den neuen Therapien, wir haben zwar schon 2- und 5-Jahresergebnisse, aber es gibt bisher halt nur sehr wenig Studien, die auf 10, 15 oder 20 Jahresergebnisse zurückschauen können. Und das ist jetzt zum Beispiel im Vergleich, wenn man das mit der Endoprothetik vergleicht, das heißt also mit dem künstlichen Kniegelenk, wo wir vergleichbare Studien haben, nur ein kurzer Zeitraum. Wobei wir, wie gesagt, hier auch eigentlich zwei unterschiedliche Patientengruppen haben. Auf der einen Seite bei dem lokalen Knorpelschaden mit der Knorpelzelltransplantation haben wir häufig die aktive, noch etwas jüngere Patientengruppe. Wenn man das vom Alter her festmachen würde, auch wenn wir zunehmende Altersschichten haben, haben wir vielleicht bei der Knorpelzelltransplantation ein durchschnittliches Alter von 35 bis 40, währenddessen wir bei dem künstlichen Knie oder beim künstlichen Hüftgelenk einen Altersdurchschnitt haben, der bei 55 und älter liegt, wenn nicht sogar auch über 60. Das heißt, wir haben hierbei einen großen Unterschied. Wenn ich dabei noch ergänzen darf, damit Kassenleistung ist das in der Tat. Allerdings zahlt die Kasse die Knorpelzelltransplantation nur am Kniegelenk und am Hüftgelenk. An anderen größeren Gelenken wie Schulter- und Sprunggelenk ist das noch nicht anerkannt oder ist die Therapie der Knorpelzelltransplantation noch nicht anderen Therapieformen als überlegen oder gleichwertig anerkannt und daher wird es von der gesetzlichen Krankenkasse nicht bezahlt.
Jetzt haben Sie ja nochmal schön unterschieden, für welche Patienten das ist. Wir haben aber auch ganz am Anfang des Podcasts gesagt, so ein Knorpelschaden, der vielleicht nicht gut behandelt wird, zu spät entdeckt wird, wie auch immer, der kann eben auch zu einer Arthrose werden im schlimmsten Fall. Wenn jetzt man sagen würde, man versucht es erstmal mit eben einer solchen Knorpelzelltransplantation, wäre ja ein Ersatz des Gelenkes immer noch möglich, oder? Da widerspricht ja nichts, wenn dann sich in 10, 15 Jahren zeigen sollte, es hat nicht in dem Maße geholfen, in dem man es bräuchte.
Nein, natürlich nicht. Also das ist ja auch das Tolle an dem Verfahren oder auch mit einem, man sollte ja immer versuchen, neben Plan A auch Plan B und Plan C zu haben und auch Rückzugsmöglichkeiten nicht zu verbrennen. Und das ist auf jeden Fall bei der ACT, also bei der Knorpelzelltransplantation oder, wenn man ehrlich ist, bei jeglichen biologischen Verfahren gegeben. Das heißt, man muss dann angenommen, es funktioniert nicht. Wir haben eine Erfolgswahrscheinlichkeit, eine Abhängigkeit des Gelenkes von um die 80%. Und in den Fällen, wenn es nicht funktioniert, in den 20%, muss genau analysiert werden, welchen Grund gibt es, weswegen es nicht funktioniert hat. Ist vielleicht irgendeine Begleitproblematik nicht erkannt worden? Lag das an der Zellqualität? Gab es ein technisches Problem? Und in manchen Fällen wiederholen wir sogar auch nochmal eine Knorpelzelltransplantation. Das heißt, das ist ein Verfahren, was theoretisch auch ein zweites Mal gemacht werden kann.
Ja, Herr Dr. Jung, vielen Dank für diese Einblicke in diese unterschiedlichen Therapieoptionen. Ja, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, erstmal, dass Sie gar keine Knieschmerzen haben, aber wenn Sie welche haben, dass Sie da vielleicht etwas für sich rausziehen können. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Ansonsten, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Ihnen die Themen des Podcasts gefallen, freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns auf den gängigen Kanälen abonnieren und weiterempfehlen. Ihnen, Herr Dr. Jung, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erst einmal alles Gute. Bleiben Sie munter.
Vielen Dank, ebenso. Herzliche Grüße.